RD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das lange erwartete Finale beim ESC in Malmö wird überschattet von der Sorge vor Ausschreitungen. Dazu ein Bericht von Sophie Donges. Vertreter der Hamas sind zu Friedensverhandlungen ins ägyptische Kairo gereist. Und die Reaktionen der russischen Cyberangriffe auf Deutschland fasst Oliver Neuroth zusammen. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, den 4. Mai um 16 Uhr. Am nächsten Sonnabend ist es soweit. Dann startet das große Finale des diesjährigen ESC im schwedischen Malmö. Die Vorfreude wird überschattet von der Angst vor Ausschreitungen. Die Teilnahme Israels sorgt dabei nicht nur für Diskussionen. Es sind mehrere Demonstrationen geplant, zwei davon sogar mit über 40.000 erwarteten Teilnehmern. Viele Bewohner der Stadt machen sich Sorgen darüber, ob der Eurovision Song Contest zu Chaos in der Stadt führen kann. Sophie Donges mit ihren Eindrücken in Malmö.
Viele Künstlerinnen und Künstler sind schon in Malmö angekommen. Pressetermine, Proben, Fotoshootings, die Tage sind voll geplant. Auch der deutsche Kandidat Isaac läuft sich schon mal warm.
Ich bin aufgeregt, aber nicht nervös. Also es macht sich freudiges Erwarten breit in mir.
Fans aus über 80 Ländern werden in diesen Tagen in Malmö erwartet. Doch wie fröhlich und ausgelassen dieser Eurovision Song Contest am Ende sein wird, das ist unklar. Denn im Moment dreht sich alles um Fragen der Sicherheit und mögliche Ausschreitungen. Der Grund? Israels Teilnahme löst starke Reaktionen aus. Bei Großdemonstrationen werden in den kommenden Tagen jeweils 40.000 Menschen erwartet. Der Veranstalter des ESC, die Europäische Rundfunkunion, betont auf ihrer Internetseite:
Beim Eurovision Song Contest handelt es sich um eine unpolitische Musikveranstaltung und einen Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion sind. Es ist kein Wettbewerb zwischen Regierungen.
Auch wenn man die, Zitat, Sorgen und tief verwurzelten Ansichten rund um den Konflikt im Nahen Osten verstehe, die Musik soll beim ESC im Vordergrund stehen. Deshalb sind Palästina-Flaggen während der Veranstaltung verboten. Und die israelische Teilnehmerin Eden Golan musste ihren Song überarbeiten. Ihr Lied habe an einigen Stellen eindeutige Hinweise auf die in Israel verübten Massaker vom 7. Oktober enthalten, so die Begründung. So viel zur Vorgeschichte. Die israelische Delegation wird aus Sicherheitsgründen an einem geheimen Ort untergebracht und nur die wichtigen öffentlichen Termine wahrnehmen. Magnus Ranstorp, Terrorexperte bei der Militärischen Hochschule für Verteidigung, betont, dass Malmö als Austragungsort besonders heikel sei.
Das passiert auch in Malmö, da du hast eine sehr große Population von Palästinier.
In Malmö leben sehr viele Palästinenser und Menschen mit anderem Migrationshintergrund, was die Situation extra anheizt. Und dazu kommt, die Arena liegt am Rande der Stadt. Es ist eine sehr komplexe Situation für die Sicherheit. Hinzu kommt, dass offenbar mehrere öffentliche Koranschändungen stattfinden könnten. Mindestens eine solche Aktion wurde bereits von der Polizei genehmigt. Schweden hat ein ausgeprägtes Meinungsfreiheitsgesetz. Behörden können Demonstrationen und Koranverbrennungen fast nie ablehnen. Die zahlreichen öffentlichen Schändungen von Koranausgaben in den vergangenen 2 Jahren sind auch ein Grund, weshalb Schweden stärker in den Fokus von Terrorgruppen gerückt ist. Im August vergangenen Jahres wurde die Warnstufe auf die zweithöchste im Land angehoben. Terrorexperte Magnus Ranstorp. All diese Zutaten schaffen einen perfekten Sturm. In der Arena selbst ist die Sicherheit sehr hoch. Daran hat man lang gearbeitet. Aber auch dort wird es bestimmt Personen geben, die die Veranstaltung stören wollen. Damit muss man rechnen. Der deutsche ESC-Kandidat Isaac will sich von den Diskussionen und Sicherheitsbedenken nicht die Laune verderben lassen. Wir sind ein Musikwettbewerb. United by Music, das ist das Motto, sagt er.
Mich schüchtert es nicht ein, mich stört es nicht. Es ist halt einfach, was es ist.
Isaac und viele Menschen in Malmö hoffen auf ein friedliches, buntes Musikfest.
Und zu den gerade im Beitrag erwähnten möglichen Koranverbrennungen ist es dann gestern auch in Malmö gekommen. Videos in sozialen Netzwerken zeigen einen Mann und eine Frau, die bei einer anti-islamischen Protestaktion auch eine palästinensische Flagge in Brand setzen. Kritik müssen nun die zuständigen Behörden einstecken, denen vorgeworfen wird, so kurz vor dem Wettbewerb die provokante Kundgebung erlaubt zu haben. Reaktionen kommen sowohl vom Präsidenten der Europäischen Rabbiner als auch vom Generalsekretär der Islamischen Weltliga. In einem gemeinsamen Brief kritisieren sie die Aktion am Freitag als aufstachelnd und beleidigend. Eine Delegation hochrangiger Hamas-Mitglieder ist in Kairo eingetroffen. Im Fokus der Verhandlungen steht neben einer Waffenruhe auch die schnellstmögliche Freilassung von Geiseln. Es sind nur indirekte Verhandlungen, dennoch könnten sie einen Erfolg versprechen. Was genau zu erwarten ist, dazu mehr von Simone Kienzle aus der Nachrichtenredaktion.
Es stünden noch einmal verstärkte Unterredungen über eine mögliche Feuerpause und die Freilassung von Geiseln an, sagte ein Hamas-Vertreter der Agentur Reuters. Ob es heute noch die lange erwartete Antwort auf den Vorschlag Israels gibt, blieb offen. Zuvor hatte die Terrororganisation erklärt, sie reise insgesamt mit einer positiven Einstellung zu den Gesprächen. Grundsätzlich macht sie ein endgültiges Ende der israelischen Angriffe zur Bedingung, Israel lehnt ein Kriegsende strikt ab. Laut israelischen Kreisen gibt es nun Anzeichen, dass die Hamas zumindest der ersten Stufe des Plans zustimmen könnte. Dabei geht es zunächst um 40 Tage Kampfpause und den Austausch von Frauen, Älteren und Verletzten unter den israelischen Geiseln gegen palästinensische Häftlinge.
Ungeachtet des dortigen Zusammentreffens hat die israelische Armee Raketenabschussrampen im Gazastreifen bombardiert. Unter anderem ist eine solche Vorrichtung im Gebiet der südlichen Stadt Khan Yunis getroffen worden. Zudem, so heißt es, sei eine bereits mit Raketen bestückte Abschussrampe im zentralen Bereich des Gazastreifens zerstört worden, die auf israelische Truppen feuern sollte. Auch die Marine habe vom Mittelmeer aus die eigenen Bodentruppen bei den Kämpfen gegen die islamistische Hamas unterstützt. Werfen wir noch einen Blick auf den Krieg in der Ukraine. Die mutmaßlich russischen Hackerangriffe auf Deutschland stehen ja im unmittelbaren Zusammenhang mit der militärischen Unterstützung der Ukraine. Die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Plattner hat die Attacken verurteilt. Politiker der Regierungsparteien fordern einen besseren Schutz der Systeme. Die Bundesregierung macht eine Hackergruppe im Auftrag des russischen Geheimdienstes GRU für Cyberattacken im vergangenen Jahr verantwortlich, unter anderem auf die SPD-Zentrale. Russland weist das zurück. Oliver Neuroth fasst die Reaktionen zusammen.
Relevante Informationen haben die russischen Hacker im E-Mail-System der SPD-Zentrale offenbar nicht erbeutet. Aber ihnen ist ein symbolischer Erfolg gelungen. Sie haben Schwachstellen aufgezeigt, bewiesen, dass sie auf den Datenverkehr der Kanzlerpartei zugreifen können. Für SPD-Chef Lars Klingbeil ist klar, warum seine Partei im vergangenen Jahr Ziel dieser Hackerattacke wurde.
Es hat damit zu tun, dass die SPD damals nach Kriegsbeginn ihre Russlandpolitik aufgearbeitet hat, sich klar und deutlich auch neu gegenüber Russland positioniert hat. Es hat damit zu tun, dass Deutschland großer Unterstützer der Ukraine ist. Dieser Weg wird weitergehen. Wir lassen uns da nicht von Russland einschüchtern.
Seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine ist die Zahl der Cyberattacken Russlands auf die NATO-Staaten deutlich gestiegen. Es geht um Spionage, aber auch um Erpressungsversuche. Das macht uns viele Sorgen, sagt die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner. Sie nennt im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio Russland einen Akteur, der Deutschland professionell attackiert.
Ja, Russland ist eine reale Gefahr für uns alle an dieser Stelle. Wir haben aber auch, und das ist mir wirklich wichtig, wir haben hier miteinander auch gut zusammengearbeitet, miteinander über die Behörden hinweg, um dem auch entsprechend zu begegnen. Wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert.
Plattner stellt klar, Deutschland sei gut aufgestellt gegen Hackerangriffe, doch es gebe Luft nach oben. Die Leiterin der Nationalen Cybersicherheitsbehörde ermahnt vor allem mittelständische Unternehmen, mehr für die Abwehr im digitalen Raum zu tun. Sie seien am häufigsten bedroht durch Cybererpressungen und Lösegeldforderungen von Kriminellen, die auf die Daten der Unternehmen zugreifen. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter bringt eine härtere Gangart des deutschen Staats ins Spiel, sogenannte Hackbacks, also Cyber-Gegenangriffe. Der Vize-Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums sagte dem Deutschlandfunk, die Bundesregierung sei bei Hackbacks zu zurückhaltend.
Dies sollten wir gesetzlich ermöglichen und vor allen Dingen die Spionageabwehr unserer Dienste verbessern und generell auch in unserer Gesellschaft stärker zu sensibilisieren und uns mental darauf vorbereiten, dass Russland uns als Kriegsziel sieht.
BSI-Chefin Plattner lehnt Cyber-Gegenangriffe ab. Sie setzt darauf, die Sicherheitsbehörden so stark zu machen, dass solche Attacken von vornherein verhindert werden können.
Es geht nicht darum, irgendwo hier in fremde Systeme einzudringen und irgendwo wie du mir, so ich dir, Rache oder solche Spielchen haben hier überhaupt keinen Platz. Das ist eine ganz rationale Sache, wo es darum geht, dass wir uns schützen an dieser Stelle. Und da geht es immer darum, Angriffe zu stoppen. Das ist das, was da geleistet werden muss.
Eine politische Diskussion darüber läuft gerade an. SPD-Chef Lars Klingbeil und der grünen Innenpolitiker Konstantin von Notz fordern die Bundesregierung auf, die Schutzmaßnahmen vor Cyberattacken hochzufahren. Das Bundesinnenministerium antwortet, genau das sei schon passiert.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.